Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und bei mir im virtuellen Studio ist Yusuf dabei. Hallo Yusuf, grüße dich.
Ja.
Schon wieder eine Woche vorbei und schon wieder ein Zettel voller Themen und es hört einfach nicht auf, was aber auch irgendwie gut ist, oder?
Das ist hoffentlich, sonst hätten wir ja nichts mehr zu erzählen hier. Ich meine, man kann immer irgendeinen Blödsinn erzählen.
Man kann immer irgendwas erzählen. Es gibt genug Podcasts, da wird immer irgendwas erzählt, ne? Könnten wir auch machen. Hätten wir kein Problem.
Nee, das nicht, aber ich glaube, die anderen wollen es vielleicht nicht hören.
Ja, wahrscheinlich. Aber falls doch, lass uns einfach mal vielleicht einen Kommentar da. Vielleicht wollt ihr auch einfach mal, dass wir uns so ein bisschen ohne Sinn unterhalten. Bis dahin machen wir einfach ein bisschen weiter und reden über KI und Technik. Und ja, wie letzte Woche schon, auch in dieser Woche nochmal als Einstieg. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht zu dem Thema Anthropic und zu dem Fable-Modell, was ja immer noch nicht verfügbar ist. Und mir kam so der Gedanke, okay, wenn jetzt dieses Modell, weil es zu gut ist oder zu gefährlich ist, nicht mehr ausgeliefert werden darf an die Kunden. Was bedeutet das dann eigentlich für die weitere Entwicklung? Denn ich gehe mal davon aus, mit dem Fortschreiten der Entwicklung werden die Modelle ja eher nicht schlechter, sondern wahrscheinlich eher besser und leistungsfähiger. Bedeutet das, dass wir ab jetzt überhaupt keine neuen Modelle mehr bekommen? Weil die könnten ja dann theoretisch noch gefährlicher sein als Fable. Das heißt, haben wir jetzt eine Grenze erreicht, in der zumindest mal für die breite Masse Modelle verfügbar sind? Und gibt es jetzt nur noch spezielle Gruppen, die davon profitieren? Also sind wir schon am Ende der Entwicklung angekommen? Stelle ich jetzt einfach mal so platt in den Raum die Frage.
Könnte man fast annehmen, wenn man irgendwie diese Nachrichtenlage und Mythos und alles so gefährlich und sogar die NSA kommt ins Spiel, da können wir ja noch nachher drüber reden. Gleichzeitig kommt aber so Sachen raus wie eben ChatGPT 5.5 Cyber, die dann genau dasselbe sind in grün. Ja. Man könnte natürlich annehmen, dass irgendwann einmal so der Riegel vorgeschoben wird und der normal Otto Normalsterbliche nicht mehr den Zugang zu den besten Modellen bekommt. Und das ist ja heute schon so. Also es ist ja nicht so, dass das nicht so ist, sondern auch heute schon haben die Frontier Labs Zugang zu Modellen, die noch lange nicht gelauncht sind, die aber im Hintergrund weiter genutzt werden, um ihre eigenen Systeme weiterzuentwickeln. Also dieses ganze Recursive Improvement ist ja eine Sache, die immer weiterläuft. Ich glaube, man kann es nicht mehr aufhalten. Es ist so ein bisschen, wenn der Stein mal ins Rollen gebracht wurde, jetzt kriegst du es nicht mehr gestoppt. Genie ist aus der Bottle. Und selbst wenn die Amis aufhören, alle zu versorgen, dann werden die Chinesen nicht aufhören, weil die Open-Source-Welt wird weitermachen. Und es ist halt, auch wenn die Amerikaner im Moment an der Front sind und vielleicht auch viel weiter an der Front sind, als die meisten annehmen, sind die anderen Open-Source-Labs oder anderen Nationen nicht so weit hinterher. Und um ehrlich zu sein, braucht man jetzt auch nicht mehr so viel mehr. Ja, also wir werden dann nachher auch noch zu so anderen Konzepten wie dieses Sakana, von was wir auch nochmal reden werden, dass es oft gar nicht notwendig ist, noch mehr zu haben. Also wenn du das, was da ist, richtig nutzt und noch besser nutzt, kannst du schon Dinge erreichen, die das nächste Frontier-Model deutlich schlagen werden. Und wir sehen das ja selbst, wenn wir hier selbst unsere eigenen Agent Harnesses bauen und unsere Use Cases optimieren und die Workflows optimieren, dann können wir selbst mit den dümmsten Modellen Dinge erreichen, die selbst die großen Frontier Labs nicht schaffen. Ja, also ich glaube nicht, dass da schon das Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, dass es einfach ein großartiges Entertainment ist. Also alle nutzen quasi diese diese Emotion und diese Angst und Euphorie und all die Möglichkeiten und auch die, die dunklen Seiten, um alles ins Extreme darzustellen, um halt großes Kino zu produzieren. Und ich meine, ich finde es ganz gut. Also ich habe nichts dagegen. Solange man sich selbst halt irgendwie eine, also so ein bisschen die Realitätsbrille immer wieder aufsetzen kann und sagen kann, so, und jetzt kommen wir wieder zurück auf den Boden und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Was meinen die damit genau? Und was ist denn, was sind die Fakten? Ja. Und was ist die Story? Und deswegen gibt es uns ja auch hier mit unserem KI und Tech2Go, damit wir eben diese Sachen auch mal ein bisschen runter auf den Boden holen und sagen, okay, das ist alles nicht ganz so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Was ist deine Meinung?
Ja, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz klar, was das jetzt für die Zukunft bedeutet. Hat sicherlich auch politische Gründe, das, wo wir heute stehen, also sehr persönliche politische Gründe, wenn du weißt, was ich meine, also verbunden mit einer bestimmten Person. Und wenn es da einen Wechsel mal gibt in 2 Jahren, dann könnte das schon wieder etwas anders aussehen. Also jetzt nicht die Politik insgesamt, aber sagen wir mal, diese persönlichen Befindlichkeiten, die werden dann hoffentlich weniger werden. Und dann könnte das schon wieder anders aussehen. Aber 2 Jahre, wie wir ja wissen, sind in der Technik, gerade in der KI-Entwicklung eine sehr, sehr lange Zeit. Und deshalb müssen wir uns schon die Frage stellen, was wird in diesen 2 Jahren passieren? Also klar ist, wir haben ja nicht nur die USA, ja, also das ist schon so. Wir haben China als mindestens ebenso ernstzunehmenden Player auf dem Markt und die werden natürlich weniger Zurückhaltung üben, was die Veröffentlichung leistungsfähiger Modelle angeht. Gerade wenn sie erkennen, dass die USA hier einen Riegel vorschieben, dann sehen sie das vielleicht auch als Chance, da in Führung zu gehen und dann eben auch die breite Masse der Konsumenten für sich zu gewinnen. Wir dürfen oder wir sollten auch trotz allem Europa nicht ganz außer Acht lassen. Wir müssen auch gucken, was sich in Europa da tut. Also bin ja da nach wie vor verhalten optimistisch, dass wir über kurz oder lang da auch immer leistungsfähigere KI-Modelle erstellen werden. Also und da müssen wir schauen, wie Europa damit umgeht. Wobei ich meine Erwartung ist, dass aufgrund der strengen Regularien, die wir hier haben, AI Act, dass es da auch schwierig werden dürfte, Modelle dann herauszubringen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Also, wenn ich eine Prognose abgeben würde, dann würde ich sagen, diese Blockade in den USA, die bleibt noch ein bisschen erhalten. China wird da so ein bisschen vorlegen und dann wird auch Trump erkennen, dass er damit seiner KI-Wirtschaft einen Bärendienst erwiesen hat und wird dann wieder zurückrudern. Andere Alternative ist, dass es halt nur selektive Maßnahmen gibt seitens der US-Regierung gegen die der Regierung eben nicht so wohlgesonnen sind wie andere und dass dann eben sich so ein bisschen die Marktgewichte verschieben und dass zum Beispiel OpenAI dann davon profitiert und so wieder gegenüber Anthropic Boden gut machen wird. Aber das weiß man nicht so genau, weil da spielen auch wieder andere Effekte rein. Zum Beispiel die Markenwahrnehmung, die sich dann dadurch sicherlich nicht zugunsten von OpenAI verschieben wird, wenn man das Gefühl hat, Anthropic wird hier an die Kette gelegt. Also es ist schwer zu sagen. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit eben des ersten Szenarios für am größten, dass China jetzt davon profitieren wird.
Also das sehe ich genauso. Und aber es gibt hier schon noch ein paar Entwicklungen. Also man sieht jetzt hier vielleicht mal kurz ein bisschen aufrollen, was jetzt, weil dieser ganze Fable-Mythos-Kram jetzt irgendwie doch jetzt eine Historie hat. Also dass man mal alle auf den letzten Stand bringt. Und dann wird einem vielleicht auch ein bisschen klar, wo die Reise hingeht, ja, und warum das eigentlich alles vielleicht viel persönlicher ist, als als man oberflächlich glaubt. Und dann die abstrakte Sicht zu dem ganzen Cybersecurity-Thema. Also vielleicht mal, was ist noch alles passiert? Nachdem das Ganze ja sozusagen gebannt wurde, kamen jetzt ein paar Sachen raus, die erklären sollten, warum die US-Regierung das unbedingt so gemacht hat und warum es jetzt ausgerechnet irgendwie Exportkontrollen waren. Und das erste Narrativ war, ich glaube, da ging es um, dass das Anthropic das Mythos, also das Project Glasswing erweitert hat und dass dort da drinnen Player waren, die eine große Nähe zu China hatten. Und im Speziellen ist geleakt, dass es sich wohl hier um die SK Telekom handelt in Südkorea. Und die SK Telekom hatte natürlich ein Projekt in China, wie übrigens fast 80% der Unternehmen, die für Mythos tätig sind, inklusive aller Banken und Security-Unternehmen, die da drinnen sind. Das heißt, sie haben jetzt einfach quasi gesagt, oh, naja, wir alle, die da drinnen sind, die sind recht unauffällig. Deswegen nehmen wir die jetzt am ehesten asiatisch ausschauen und sagen, die haben was mit den Chinesen zu tun. Also es ist wirklich absurd. Ja? Also LG hat übrigens direkt Telekommunikationsinfrastruktur in China, ist ein amerikanisches Unternehmen. Ja? Und die sind da drinnen versus SK Telekom, die wirklich so gut wie gar nichts mit denen zu tun haben. Ganz im Gegenteil, sogar eher krasse Gegensätze zu China darstellt. Anyway, das wurde recht schnell durchschaut. Also, dass das vielleicht nicht so der ultimative Move war. Dann kam die nächste Instanz. Wen kann man noch in den Ring werfen, der jetzt sagt, nein, das war nicht persönlich, das ist wirklich alles total fachlich abgelaufen. Und dann haben sie irgendeinen lustigen Senator, und zwar den Senator Mark Warner, irgendwie zitiert, der bei einer Anhörung im Senat erzählt hat, was ihm der NSA-Director Joshua Rudd erzählt hat. Und dann wurde das so dargestellt, so auf die Art, Mythos hat die gesamte NSA in Stunden gehackt. Und zwar alles. Ja? Die haben alles auseinandergenommen innerhalb von wenigen Stunden. Und das ist natürlich dann wieder an die Öffentlichkeit gegangen. Und dass das die Ursache ist, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil das ist jetzt ein Schuss ins eigene Knie gewesen. Weil damit hat man zwar jemanden in den Ring geworfen, der diese politische Entscheidung versucht zu rechtfertigen. Gleichzeitig hat man aber seine eigene NSA diskreditiert und gesagt, oh, die sind so unfähig, dass sogar ein Mythos sie einfach so hacken kann in einer Stunde. Und das geht natürlich auch nicht. Da haben sie natürlich alle wieder zurückgerudert, der nächste Report rausgekommen. Ah, nein, das war gar nicht so gemeint. Es ist ein Red Teaming gewesen. Also ein Red Teaming ist quasi, es gibt so Angriffe, die dann halt simuliert werden und dann werden dort einfach, Mythos wird dann losgelassen auf die Umgebung, die übrigens, also die NSA-Umgebung ist komplett abgeschottet. Ne? Also jetzt nicht so, dass man einfach so die NSA-Umgebung hacken kann, weil man kommt da gar nicht rein. Also wenn du es schaffst, irgendwie Zugang physisch zu irgendeinem Netzwerk zu bekommen, wo du dann Zugang zum NSA-Netzwerk hast, dann könntest du natürlich viel machen, aber dann könntest du immer viel machen. Also wenn ich mal in einem Rechenzentrum drinnen bin, dann ist sowieso nichts mehr sicher, weil dann kann ich alles machen. Auf jeden Fall ist das ein ziemlicher Schuss ins Knie gewesen, diese ganze Aktion. Dann haben sie wieder sind sie wieder zurückgerudert und haben gesagt, nein, das war gar nicht so gemeint. Und eigentlich ist das natürlich nur Teil von diesem Mythos-Projekt gewesen. Und was jetzt aber rausgekommen ist, was interessant ist, ist, dass die NSA nur im Rahmen von Project Glasswing Zugang gehabt hat zu Mythos. Das heißt, auch die NSA hat jetzt keinen Zugang mehr zu Mythos. Und die haben ja, wie wir uns noch erinnern können, ich glaube 9 Milliarden in die Hand genommen, um ein eigenes Rechenzentrum zu bauen, damit sie dort eben die Anthropic-Modelle laufen lassen können, weil das viel effizienter ist. Dementsprechend war das halt alles überhaupt nicht sauber kommuniziert, ne? Also und dann, nachdem das auch noch ein Schuss ins eigene Knie war, wer kommt als nächstes, den man hier in den Ring werfen könnte? Natürlich die Five Eyes, ja? Die Five Eyes, das sind quasi die fünf Geheimdienste, die fünf englischsprachigen Geheimdienste. Das ist der NSA. Und dann ist der Geheimdienst von Großbritannien, von Kanada, Australien und Neuseeland. Und die haben jetzt quasi gesagt, sind jetzt gar nicht mehr so spezifisch auf das ganze Thema Mythos eingegangen, sondern haben gesagt, insgesamt wird es jetzt kompliziert, weil die offensiven und defensiven Cyberfähigkeiten von diesen ganzen KI-Modellen sind schon so hart und stark, dass man eigentlich das nicht rechtfertigen kann. Ja? Also es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der Trump hat registriert, dass er mit diesem Killswitch, den er da getätigt hat, etwas ins Rollen gebracht hat, das Willkür sozusagen zeigt. Das wiederum hat viele Leute wachgerüttelt, dass die gesamte amerikanische Wirtschaft abhängig ist, dass das nicht nach Willkür aussieht, sondern alles klar reguliert und klar verstanden und gut gesteuert ist. Und dass es sehr schnell passieren kann, dass sich alle anderen abwenden, weil es ist nicht so, dass die Amerikaner einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die Technologie erfunden haben und sonst niemand das kann. Nein, so ist es nicht. Die Hälfte der AI-Wissenschaftler sitzt nicht in den USA. Also mehr als die Hälfte der AI-Wissenschaftler sitzt nicht in den USA, sondern sitzt eher in Europa und in Asien. Und diese Technologie hat zwar den Need zu Compute, aber hat auch einen viel größeren Need an Know-how. Und somit ist das Rennen noch lange nicht gelaufen. Und ich glaube, das ist so dieses Verhalten von der US-Regierung, als hätten sie das Rennen schon gewonnen, und sich dann auch aufzuspielen und diese Kill-Switches zu aktivieren, nur um Kultur, um ein Kulturproblem. Also, und da geht es tatsächlich einfach darum, dass der Dario Amodei und Anthropic nicht das Knie beugt gegenüber einer Trump-Regierung. Und dass sie da ein Exempel statuieren. Und nicht nur das, sondern dass es auch wirtschaftliche Interessen gibt, dass eben nicht Anthropic das Top-Tier oder der Top-Dog wird, sondern dass OpenAI hier das Rennen macht, weil erstens einmal die wirtschaftlichen Verstrickungen hier deutlich höher sind von der gesamten, sage ich jetzt mal, Trump-Finanzierungsecke, inklusive dem Trump selber, als bei Anthropic. Das heißt, alle haben ein Interesse daran, dass OpenAI das Rennen macht und nicht Anthropic. Und jetzt wird alles in den Ring geworfen und was wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet, dass man sich bei einer Sache bei Trump immer sehr sicher sein kann. Ihm ist alles wurscht. Ja? Er macht das, was er für sinnvoll erachtet und dort, wo er den maximalen Profit daraus erzielt. Und zwar für sich und für all seine Anhänger. Egal, was es kostet. Und wenn das bedeutet, die amerikanische Wirtschaft irgendwie den Bach runterzuhauen, ist ihm das auch wurscht. Und genau das passiert jetzt eben. Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Thema. Und zwar der offizielle Launch von ChatGPT 5 Cyber. Und rat mal, was das kann.
Ja. Ich habe so eine Vermutung.
Dasselbe wie Mythos. Tada! Und es ist aber öffentlich. Es ist da. Ja. Alle können es nutzen. Und auch der Zugang ist nicht ganz so restriktiv wie bei Mythos, sondern man kann sich dort bewerben. Man muss dort ein KYC-Verfahren durchführen. Und wenn du nachweisen kannst, dass du Cyberforscher bist, dann kannst du das machen. Und dann kriegst du Zugang dazu. Also solange du ein Pro bist, kannst du das nutzen. Und wir haben ja über das Projekt auch schon geredet. Wir haben die das genannt Trusted Access for Cyber, ja. Und jetzt ist es public seit, ich glaube, dieser Woche oder letzte Woche, ich weiß jetzt gar nicht. Laut Benchmarks, also es gibt diesen Cyber Gym Benchmark, wo quasi diese Angriffsvektoren simuliert werden und dann muss der Gegenmaßnahmen ergreifen oder halt den Code analysieren nach Sicherheitslücken. Da schneidet angeblich ChatGPT 5.5 Cyber höher ab als sogar Mythos. Also 85,6% versus 81,8%. Aber wir wissen ja, dass die Benchmarks nicht so das Aussagekräftigste sind. Und deswegen werfen die natürlich neue Zahlen rein und sagen, wir haben schon über 30 Millionen Commits auf über 30.000 Codebases gescannt und haben über 70.000 Funde als behoben markiert. Wow, klingt super. ja, natürlich. Ich habe auch in der letzten Woche an die 500 Commits durchgeführt und über 500 Fehler entdeckt und gelöst. Also ich bin jetzt quasi auch ursuper.
Bist jetzt auch ein neues Modell?
Ich bin jetzt auch ein neues Modell. Ja, also da wird hier mit großen Zahlen herumgeworfen, nur um den Schein zu erwecken, dass es mindestens gleichwertig und mindestens gleich groß ist. Und die Partner, die da auch genannt werden, sind mehr oder weniger dieselben, die auch im Project Glasswing drinnen sind. Accenture, Cisco, CrowdStrike, IBM, Okta, Palo Alto Networks, WIS. Also das ist alles das Who is Who der Security-Branche. Sie sagen natürlich jetzt nichts über die Preise, weil so ehrlich war Anthropic schon, dass sie gesagt haben, das kostet halt Unmengen an Geld. Aber so ehrlich ist natürlich Anthropic als OpenAI nicht, weil die verrechnen da, was sie wollen. Und letztendlich ist das jetzt hier wieder ein Early Access Move. Ne? Also es geht hier, wie wir auch schon vermutet hatten, dass das jetzt keine einmalige Geschichte ist, wie mit dem Project Glasswing, sondern dass die hier letztendlich den Early Access monetarisieren. Das erklärt auch, warum sie hier die Preise nicht sagen. Und das erklärt auch, warum die US-Regierung hier nicht einschreitet und ChatGPT 5.5 Cyber verbietet. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich Zugang hätte, könnte ich auch so ein Packhunt Jailbreak drauf laufen lassen und er würde funktionieren. Ganz sicher, wie mit jedem anderen Modell auch. Also, aber das wird natürlich nicht getestet. Und selbst wenn es jemand herausfinden würde, wird keiner auch nur einen Pups darüber verlieren. Und selbst wenn sie es darüber verlieren würden, würde es dann sofort von der Regierung ein Presseverbot oder sowas geben. Oder die NSA wandert ein oder das CIA nimmt den Hops oder keine Ahnung. Also da würden alle Sachen in Bewegung gesetzt werden, damit das nicht nach Bevorzugung aussieht. Ja.
Was ich mich gerade frage ist, sind wir eigentlich Cyberforscher? Weil dann könnten wir uns ja auch mal bewerben für einen Zugang.
Ja, also die Hardware-Wartung hat schon viel mehr mit IT-Security zu tun als viele andere Firmen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wir machen auch für einige Kunden, machen wir im militärischen Segment Security-Produkte, also betreiben wir Security-Produkte, die sehr hoch klassifiziert sind. Also theoretisch könnten wir mit der Hardware-Wartung das sogar anfragen wahrscheinlich und würden das vielleicht bekommen. Unser Problem ist, wir sitzen in Europa. Also und wenn die uns kurz durchleuchten und den Kontext herstellen zwischen Yusuf Saar CEO, Yusuf Saar Podcast und unsere Kritik, dann werden wir wahrscheinlich keinen Zugang kriegen.
Ich finde, wir sind da immer sehr fair in unserer Kritik, oder?
Ja, aber vielleicht zu ehrlich. Und uns fehlt der Speichel, um diese Speichelleckerei fortzusetzen oder halt überhaupt anzuwenden gegen unseren großen Freund in den USA.
Ja, vielleicht müssten wir ihn einfach mal für so einen Friedenspreis vorschlagen oder so. Dann hätten wir bessere Chancen.
Genau, Friedensnobelpreis, also den wünscht er sich ja so sehr.
Ja, oder wir entwickeln halt einfach einen eigenen Friedenspreis, den Hardware-Wartung Friedenspreis.
Stimmt, das könnte man
dafür
machen.
Nominieren wir Donald Trump.
Genau. Und das setzen wir auf X. Und dann auf X geht's viral.
Genau. Dann machen wir es Infantino nach. Und vielleicht kriegen wir sogar eine Einladung ins Oval Office.
Genau, das ist eigentlich ein gutes, ein bisschen Guerilla-Marketing, das ist eine gute Idee.
Ja, man muss ab und zu einfach mal, wie sagt man so schön auf Deutsch, out of the box thinking, ja?
Genau, oder around the corner.
Okay, zurück zum ernsten Themenbereich. Du hast ja auch ein Thema mitgebracht, und zwar geht es um die europäischen Bemühungen, den Anschluss nicht zu verlieren. Das könnten wir jetzt eigentlich hier passend noch mit reinnehmen. Das Europakonsortium und eine Firma namens Domün aus Italien, die da eine Rolle spielt. Wie hängt das alles zusammen? Was tut sich denn da? Und warum sollte man sich diesen Namen vielleicht merken?
Ja, eine Überraschung. Eine große Überraschung. Es ist nicht Mistral, es ist kein anderes bekanntes Lab, sondern es ist Domün, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ist eine italienische Firma, offensichtlich AI, und die haben jetzt diese Frontier AI Grand Challenge gewonnen. Und was haben sie dort gewonnen? Sie sind jetzt diejenigen, die für Europa ein quelloffenes KI-Modell über 400 Milliarden Parameter bauen darf. Dazu kriegen Sie Zugang zu 6.000 NVIDIA Blackwell, zu einem Cluster mit 6.000 NVIDIA Blackwell Chips und 2,5% der europäischen HPC Supercluster Kapazität. Und dann dürfen Sie quasi ein Open Source Modell trainieren für Europa, das 400 Milliarden Parameter haben soll, und das wird dann Europa retten. So habe ich das jetzt verstanden.
Das ist die Hoffnung oder die Botschaft, die damit verbunden ist. Aber ganz ehrlich, wie würdest du es einordnen?
Ich habe gerade überhaupt keine, ich kenne die Bude nicht. Ich habe noch nie von ihr gehört, und ich bin jetzt nicht so, dass ich nur die amerikanischen Models mir anschaue. Und aus dem Nichts kommt ein italienisches Unternehmen, Startup wahrscheinlich, das jetzt Models trainieren soll. Ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler dort. Das heißt, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage die das gewonnen haben. Wie gesagt, das einzige Frontier Lab, das mir bekannt ist in Europa, das sowohl die wissenschaftliche als auch das Know-how hat, wäre für mich Mistral. Es gäbe dann noch ein paar andere, ja, die hier vielleicht auch ein paar Fähigkeiten haben. Aber für mich klingt das jetzt ein bisschen nach, wir haben eine Ausschreibung gemacht und in der Ausschreibung haben wir jetzt ein paar Sachen reingeschrieben und der, der die Ausschreibung dann am besten erfüllt hat, der kriegt den Deal.
Ja, so läuft es dann in Europa, aber
genau.
Vielleicht also, wird es ja was.
Bestimmt ja. Sind das die ultimativen KI-Wissenschaftler, die wir komplett nie gesehen, also wir haben die total, wir sehen das komplett falsch. Also da sitzt der John Jumper, ja. eigentlich ist das sozusagen verdecktes KI-Unternehmen von John Jumper und Demis Hassabis, die da ihre Zwillinge drinnen haben. Aber ja, also für mich klingt es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass out of the blue dieses Ding von irgendeinem Unternehmen gewonnen wird, das noch niemand kennt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber das heißt nichts. Ja? Also KI-Startups müssen jetzt nicht alt sein, aber sie sollten zumindest ein paar Leute an der Front haben, die was zu sagen haben. Und die halt auch an der Front der Forschung sind. Weil ansonsten bringen dir die 6000 NVIDIA Blackwell Cluster nicht. Wenn du mir heute 6000 NVIDIA GPUs gibst, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich das tue, außer dass ich den Claude frage, wie ich das mache. Ja.
Vielleicht machen die es ja auch so. Ich meine, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Ich greife schon mal ein bisschen vor. Interview mit Sam Altman. Seine Vision ist ja, dass in ein paar Jahren dann KI-Agenten praktisch die KI-Entwicklung selbstständig vorantreiben. Also das wäre ja so eine Vorstufe dazu dann.
Ja, dieses Concurrent Self-Improvement ist natürlich ein Thema, ja. Und das ist auch tatsächlich die Zukunft der KI-Forschung, sage ich jetzt einmal. Aber dazu musst du mal die Grundlagen haben. Also es ist deswegen ist ja jetzt nicht jeder, der irgendwie irgendwann mal AI an der Uni studiert hat, in der Lage, so einen Recursive Self-Improvement-Prozess aufzusetzen. Ja? Da braucht es dann halt wirklich schlaue Köpfe. Wie eben, wie heißt er, der jetzt zu Anthropic gegangen ist, der ja unter anderem auch interessant, der John Jumper, von dem wir gerade geredet haben, wer ihn nicht kennt, das ist der Nobelpreisträger neben Demis Hassabis und auch einer der führenden KI-Wissenschaftler ist zu Anthropic gegangen. Also ja, also das wären so Leute, die ich gern sehen würde oder zumindest halt, ja, irgendwas sollte da sein. Also ich weiß nicht, wohin das führt. Man kann ihnen jetzt die Chance geben, aber das Problem ist halt, dass wir jetzt nicht viele Chancen haben. Und wenn das jetzt wieder so ein klassisches, wir haben eine Ausschreibung gemacht und jemand hat sich beworben und keiner kennt den zwar, aber trotzdem hat er alle Anforderungen erfüllt und war der günstigste. Ja, das ist halt nicht die Art und Weise, wie man die Innovation in den Markt bringt. Das wäre sehr europäisch, wenn das jetzt so gewesen wäre.
Ja. Da geht es halt Wettbewerb über alles in der EU, ne? Wettbewerbsrecht.
Ja, wobei das ist hier der falsche Zugang, ne? Also man muss hier tatsächlich, glaube ich, eine Lanze brechen und sich auf das fokussieren, was wir wirklich erreichen wollen und nicht auf totale Gleichberechtigung und wir müssen totale Fairness und alle müssen dieselben Möglichkeiten haben. Nein, so ist es nicht. Weil es gibt nur eine Handvoll Leute, die überhaupt die Kapazitäten haben. Und alle anderen, die das behaupten von sich, die behaupten das einfach. Ja, vielleicht schaffen sie es irgendwann, vielleicht wachsen sie dann irgendwann rein. Aber Fakt ist, sie haben es zu dem Zeitpunkt nicht. Du brauchst aber jetzt Leute, die es haben und die es exerzieren können und die es umsetzen können und schnell zu Ergebnissen kommen. Wenn wir jetzt wieder ein Jahr brauchen, um dieses Projekt oder diese Ausschreibung überhaupt erst loszutreten, um dann wieder in einem Jahr diese 6000 Nvidia-Chips, die wahrscheinlich dann schon veraltet sind, zu nutzen, das ist nichts, ne? Also.
Auch noch ein wichtiger Punkt, kommen wir nachher auch noch drauf, auch noch ein Vorgriff auf ein anderes Thema, und zwar ein amerikanischer Finanzwissenschaftler hat genau das, nämlich dieses schnelle Altern der KI-Hardware als ein mögliches grundlegendes Problem genannt. Gehen wir nachher auch noch drauf ein. Okay, lass uns abwarten, wie das weitergeht. Also die Erwartungen sind, sage ich jetzt mal, vorsichtig gedämpft. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und damit werfe ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Und wir gehen weiter zur Kategorie KIs Next Top Model. Wir haben es ja schon mal anklingen lassen. Und wir müssen da auch nochmal wieder auf einen Anbieter gucken. Den haben wir jetzt nicht so oft dabei. Aber den Fehler sollte man nicht machen, die nicht auf dem Zettel zu haben. Es geht um ByteDance, bekannt durch TikTok. Aber die sind auch sehr engagiert im Bereich KI-Modelle. Und da haben sie gleich 5 neue KI-Modelle vorgestellt für verschiedene Zwecke. Die haben sie auf der Volcano Engine Force Power Conference vorgestellt. Und die decken ein ziemliches Spektrum an Möglichkeiten ab. Da haben wir erstmal das Dubao Large Model 2.1 Pro. Das bietet vor allem im Bereich Coding Verbesserungen, aber auch Agentenfähigkeiten und multimodales Verständnis. Und man kann es zur Koordination von komplexen Aufgaben in Unternehmen zum Beispiel verwenden und die Koordination anderer Tools dann an das Modell übertragen. Und das soll dann auch zu deutlichen Kosteneinsparungen führen. Also die Rede ist hier von Nutzungskosten, die um fast 80% niedriger sind als bei vergleichbaren Modellen wie zum Beispiel Claude Opus 4.8. Dann gibt es C-Dance 2.0 für 4K-Videos und C-Dance 2.5 für allgemeine Videogenerierung. Also man kann da Videos von bis zu 30 Sekunden am Stück generieren mit 4K-Auflösung und 10-Bit Farbtiefe. Man kann gleichzeitig noch bis zu 50 multimodale Materialien zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Charaktere, Hintergrundbilder, Umgebungen, Drehbuch, was auch immer. Und hat dadurch eine extrem flexible und exakte Form der KI-Videobearbeitung. Dann haben wir mit C-Dream 5.0 Pro ein neues für die Bildgenerierung, und das bietet zum Beispiel interaktive und sehr präzise Bearbeitung von Bildern und Trennung von Bildebenen vor, wie wir es aus modernen Bildbearbeitungstools kennen. Es kann auch sehr informationsdichte Darstellungen wie zum Beispiel Diagramme darstellen und über die native Generierung von Texten in über 10 Sprachen auch noch das Ganze dann anreichern, und dabei können sogar kulturelle Eigenheiten und Typografien berücksichtigt werden. Ja, und dann schließlich noch für die Audiogenerierung das Dubao Audio Generation Model 1.0 oder kurz Seed Audio 1.0. Damit kann man Akustik, Audio in Kinoqualität mit nur einem einzigen Prompt erstellen, Charakterdialoge, emotionale Töne, Dialekte, Hintergrundmusik sowie Soundeffekte und dabei eine hohe Stimmkonsistenz wahren. Und das ist dann gerade für die Produktion von längeren Inhalten wie Hörbücher oder Podcasts von großem Vorteil. Ja, ich weiß ja, dich persönlich beeindrucken ja gerade solche Bild- oder Audiomodelle jetzt nicht so sehr, weil auch da schon ein sehr hohes Niveau erreicht ist, geht mir ja ähnlich. Aber wenn man sich mal überlegt, was jetzt an Möglichkeiten in der professionellen Verwendung sich daraus ergeben, dass man jetzt mit solchen Tools komplette Kinofilme erstellen kann, die dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr aussehen, als seien sie per KI generiert, dann finde ich das doch schon nochmal beeindruckend. Und vielleicht müssen wir uns jetzt auch schon auf eine neue Ära von Filmen einstellen, in der Schauspieler und Kreativschaffende so im herkömmlichen Sinn überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also das könnte kommen, oder? Was meinst
ja,
du?
Ja, also ich muss sagen, du hast recht. Ich hatte jetzt lange Zeit nicht unbedingt den Fokus auf so Audio- oder Video- oder Bildmodelle. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Blut geleckt, weil ich hier gerade für unseren Podcast so eine Video- beziehungsweise so eine, ja, dass wir das auch auf YouTube bringen. Und da war eine der Überlegungen halt, dass man so kleine Videos produziert, die man dann halt einblendet für Erklärgeschichten oder so. Und da muss ich sagen, ich bin ja ein großer Fan von Open Source und habe hier halt schon einige Open Source Sachen ausprobiert, weil wir haben jetzt auch unsere große KI-Maschine, also unsere Inference-Maschine. Das heißt, wir können eigentlich fast alles darauf laufen lassen. Aber ich muss sagen, die Open-Source-Qualität im Videobereich ist tatsächlich nicht so optimal. Ähnlich im Bildbereich. Also selbst Black Forest Labs, die sind zwar ganz gut, aber du hast halt, also wenn du halt mal eben mit GPT-Image gearbeitet hast, kommt es dir vor wie im Kindergarten. Ja, das ist halt frustrierend, weil du da einfach merkst, was da für große Unterschiede sind. Deswegen ist ja Seedance so interessant gewesen, weil das war so der Veo-Killer. Also die haben ja schlagartig Google Veo komplett blown out of the water sozusagen, ja. Weil sie deutlich höhere Qualität, deutlich bessere Rendering, Farbtiefe, 4K-Auflösung und halt keine Barrieren. Ja. und das ist natürlich großartig gewesen. Aber sowas in Open Source zu bekommen, das wäre natürlich super. Ja. Und jetzt ist die Frage, liegt es daran, dass die viel zu groß sind, diese Modelle? Oder liegt es daran, dass keiner will, dass die Open Source kommen, ja, weil das halt ein gutes Geschäft ist, letztendlich. Bei Bildmodellen, also bei Bildgenerierungsmodellen, glaube ich, wird das irgendwann einmal brechen. Also es wird sicher bald ein Open Source Bildmodell kommen, das ähnliche Qualität hat wie vielleicht ein Nano Banana. Das wäre ja schon mal gut genug, ja. Also das wäre ja schon mal ganz okay. Wobei mittlerweile eine Banane einem schon irgendwie vorkommt, als wäre es aus der Steinzeit. Was absurd ist. Weil noch vor ein paar Wochen oder ja, man kann nicht einmal sagen viele Monate, sondern ein paar Monaten war Nano Banana das Ding. Ne? also das schnelle Einstellen auf die Qualität ist schon absurd. Weil man hat keinen Bock mehr auf Dinge zu warten, es muss schnell sein, es muss gut sein und man ist einfach diese Qualität gewohnt. Und wenn man dann wieder sich zurückbesinnt auf den Open-Source-Bereich und halt auch alles lokal machen will, und dann bist du halt wieder ganz am Anfang und musst halt erstmal diese Fähigkeiten wieder aufbauen, diese Qualität überhaupt zu erreichen. Also die standardmäßig einfach bei den großen Modellen da ist. Und das ist, finde ich auch jetzt bei, also das ist mittlerweile bei so Coding-Modellen nicht mehr ganz so. Coding-Modelle, klassische Large Language Models, also generelle Large Language Models, so 70b oder 128 oder 120, 128b Modelle haben schon eine Qualität, wo man kaum den Unterschied zu einem Claude, Opus 4.7 oder 4.8 oder GPT-5.5 findet. Weil die halt auch schon sehr gut sind einfach. Ja, also da gibt's kaum, die machen kaum Fehler, die funktionieren gut, aber in diesem gesamten Audio, Video, Tech, also Bildgenerierung, da ist der Open Source Bereich noch nicht so optimal, finde ich. Ja.
Okay. Ja, also Open Source Bereich ist sicherlich aber auch ein Feld mit noch enormem Entwicklungspotenzial, denke ich. Und auch da werden wahrscheinlich in nächsten Jahren Dinge möglich sein, die heute nur mit professionellen Tools gemacht werden können. Also gerade im Bereich der multimodalen Content-Erzeugung. Aber ja, wir werden natürlich auch darüber berichten und euch hier auf dem Laufenden halten, ganz klar. Und wir werden es auch selber ausprobieren, denn wir sind ja praxisbezogen.
Genau.
Gut, aber lasst uns noch gucken, was es ansonsten Neues gibt. Denn es gibt von Cursor auch was Neues, nämlich eine eigene Git-Plattform, ein neues Modell und eine mobile App. Zunächst einmal ein neues Modell soll es geben. Das Ganze wird zusammen mit SpaceX trainiert. Das dahinter stehende Unternehmen Anisphere wurde ja kürzlich von SpaceX übernommen. Ja, und das Training, das läuft laut dem Begründer und soll in den nächsten Wochen erscheinen, ohne Open-Source-Basis, und es sei dann so groß wie Opus oder GPT, nutze 10 bis 20 Mal mehr Rechenleistung als frühere Cursor-Modelle und soll dann auch außerhalb des Programmierens funktionieren. Jetzt nur mal so zur Einordnung. Cursor ist jetzt in meinem Verständnis doch so ein Code-Zeilen- oder Prompt-basiertes Tool, mit dem ich komplexere Aufgaben per KI lösen kann. Ne?
Also so ein SDK, genau.
Ein SDK sozusagen. Ne? So, aber dieses neue Modell, was jetzt da erstellt wird, wie passt das jetzt dann da dazu? Also kann ich dann damit zukünftig einfach mehr Sachen machen per SDK, die ich bisher noch nicht machen konnte? Oder wo liegt da der Vorteil?
Wir haben ja, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir ja über den Composer 2.5 gesprochen. Der Composer ist ein eigenes Modell von Cursor, das auf Kimika 2.5 oder 2.6 basiert. Das heißt, die haben ein chinesisches Open-Source-Modell genommen und dann haben sie all die Coding-Use-Cases, die sie seitdem sie Cursor haben, weil als SDK kriegst du ja all die Use Cases, die sowohl von Anthropic entwickelt werden, als auch von OpenAI. Also du kannst alle Modelle da drinnen verwenden, ob du jetzt Open Source Modelle oder Frontier Modelle oder spezialisierte Modelle oder Codex verwendest oder auch Copilot. Ja, es ist dem Cursor ist das wurscht, aber er sammelt quasi all die Erfahrungen. Er sammelt quasi, was da alles eingegeben wurde, wie die Codebasis dann war, und lernt daraus, wie diese Modelle diesen Code oder diese Anforderungen erfüllt haben. Das heißt, die haben einen ganzen Haufen Daten, die keiner hat. Ja, und zwar modellübergreifend. Und diese Daten haben sie verwendet, um dann Composer zu trainieren, weil das Cursor hat natürlich sein Geld nur damit verdient, weil sie quasi so eine Art Aufschlag auf die klassischen APIs gehabt haben, so ein bisschen wie ein Model Router, wie Open Router. Nur halt, dass sie quasi den SDK zur Verfügung gestellt haben, wo halt, also quasi der Agent Harnessed in dem Fall, wo die Software entwickelt wird. Und mit diesem Know-how haben sie eben Kimika 2.6 hergenommen und haben das weiter trainiert. So ist Composer 2.5 entstanden. Und Composer 2.5 ist fast gleich gut wie Opus 4.8. Nur, dass es halt ein Zehntel kostet. Das heißt, das war schon ein ziemlicher Aufreger, klarerweise. Und jetzt hat der Elon Musk hat ja Cursor gekauft. Und jetzt gehen sie weg von dem, wir nehmen ein pre-trained Open-Source-Modell, sondern trainieren es quasi from the scratch. Und das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten, weil wenn du so ein Modell from the scratch trainierst und hier Coding deine Grundlage ist, kannst du natürlich ein Coding-Modell rausbringen, das so viel effizienter ist, als eben diese großen Open-Source-Modelle mit einem Post-Training oder mit einem Feintuning. Und ja, und das könnte tatsächlich auch SpaceX in ein Rennen bringen, wo sie eigentlich schon verloren hatten. Ne? Also Grok ist ja der totale Loser. Ja? Grok hat zwar immer ganz gute Modelle gebaut, weil der Elon Musk halt sehr viele gute Wissenschaftler eingekauft hatte, ja, sage ich jetzt einmal, und auch extrem viel Compute gehabt hat. Also der hat sehr schnell sehr viel Compute bekommen und konnte mit geklauten Daten und auch, der hat ja auch sehr viel Distilling betrieben. Also der hat ja Anthropic beklaut, sozusagen. Das ist bei dieser Gerichtsanhörung rausgekommen und hat quasi dasselbe gemacht wie die Chinesen. Hat Anthropic beklaut und destillt und hat damit Grok gebaut. Und deswegen konnte er in einem Jahr quasi sehr schnell aufholen und ein Modell rausbringen, das mit den Frontier Labs von der Performance mitgehalten hat. Aber letztendlich war das Problem der Mecha Hitler. Ja. Also es war letztendlich die Gesinnung und die Art und Weise, wie Grok eingesetzt wurde, warum es sich nicht durchgesetzt hat und warum auch kein Business jemals Grok verwenden wollte. Weil wenn du halt ein Modell hast, das, wie gesagt, als Mecha-Hitler abgestempelt ist, das kannst du nicht in dein Unternehmen reinbringen. Ja, also das ist viel zu gefährlich. Und abgesehen davon, dass der Reputationsverlust, wenn das bekannt würde, viel zu hoch wäre. Also das heißt, er hat es richtig verkackt, der Elon Musk. Deswegen hat er auch den Pivot gemacht und hat jetzt quasi seine Colossus Data Center vermietet, verdient jetzt richtig viel Kohle damit und hat jetzt Cursor gekauft. Und Cursor könnte den Unterschied machen. Also wenn er es schafft, unter dem Brand von Cursor und der Kapazität von den Colossus Data Centern ein komplett neues Modell zu bauen, das wirklich auf ja, Coding spezialisiert ist, dann könnte er tatsächlich Anthropic und OpenAI herausfordern, weil auch die Software-Development-Community einfach auf Cursor steht. Und nicht nur das, sondern es ist halt auch wirklich viel günstiger. Und es ist amerikanisch. Das heißt, die ganzen Startups wären jetzt nicht angewiesen, sich irgendwelche eigenen Open-Source-Modelle auf irgendeinem ja, B100 oder B200-Cluster, den sie sich selbst kaufen für eine halbe Mille, zu installieren, weil sie halt die großen Frontier, also die großen Open-Source-Modelle benötigen und dafür halt sehr viel Hardware benötigen würden. Sondern sie können einfach Cursor nutzen und zwar auf Usage-based für, weiß nicht, irgendeinen Betrag X pro Monat und dann zusätzlich halt, je nachdem, was sie nutzen, aber letztendlich doch um ein Zehntel, also um ein Zehntel des Preises. Das heißt, Elon Musk ist quasi jetzt hier der Herausforderer der effizienten KI-Modelle. Und das könnte tatsächlich jetzt hier den gesamten Markt verändern und auch das Problem mit den Chinesen lösen. Also, weil die chinesischen Open-Source-Modelle sind ja die größte Bedrohung für die Frontier Labs in den USA, weil die das einfach for free rausgeben. Und wenn jetzt aber der Elon Musk hergeht und sagt, hey, ihr könnt es bei mir auch haben, auch um denselben Preis wie bei den Chinesen, aber halt amerikanisch und mit einer mit genau derselben Qualität oder vielleicht sogar einer besseren Qualität, dann wird die Abhängigkeit zu China und auch zu diesen Open-Source-Modellen, was ja derzeit gerade in der Startup-Szene sehr, sehr groß ist, also fast alle Startups laden sich nur noch mehr Open-Source-Modelle aus China runter und arbeiten basierend auf den Open-Source-Modellen, wie wir es jetzt in Europa auch schon machen. Aber wenn Cursor das Problem fixt, könnte das wirklich ein Game-Changer werden.
Spannend, was da wieder alles dranhängt hinter so einer vermeintlich kleinen Meldung. Welche komplexen Strukturen. Das muss man erstmal alles so ein bisschen durchdringen, ne? Also, okay, aber für mich, ich nehme jetzt mal mit, also dass ich auf jeden Fall die Möglichkeiten, die ich jetzt habe mit Cursor, wenn ich mich darauf einlassen will, weil das ist jetzt schon, sagen wir, auch etwas, wo ich etwas Entwicklungsfähigkeiten brauche, wenn ich mit einem SDK arbeite. Ja, also ich, anders als jetzt Claude Code, wo ich alles in natürlicher Sprache eingeben kann. Ja, dann werde ich in Zukunft eben da auch eine viel größere Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten und auch eine höhere Produktivität erreichen können. Ja.
Ein Kollege von mir war hier in Wien bei einer Veranstaltung, wo Cursor vorgetragen hat. Und hat auch eben, das war auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo SpaceX das Angebot gemacht hat mit Cursor, also dieses Kaufangebot. Und für die war das damals schon klar, dass die übernommen werden. Und die Cursor-Leute haben schon auch quasi gesehen, wo das alles hingeht. Und letztendlich werden die auch einen Agent-Harness bauen, der eben einem Claude Code oder halt einem Codex sehr ähnlich sein wird und werden da den Markt da auch aufrollen. Und wie gesagt, das könnte tatsächlich spannend werden. Und es zeigt sich wieder, wie gesagt, man kann über Elon Musk sagen oder denken, was man mag. Er ist der Strippenzieher hinter den großen geopolitischen Problemen. Also er ist der Fixer der großen geopolitischen Probleme und der großen, ja, geopolitischen Konflikte im Sinne der KI auch hier, ne? Also das darf man echt nicht unterschätzen.
Ja, wobei, ich habe jetzt gerade gelesen, der Kurs der SpaceX-Aktie, der sinkt ja gerade und das Vermögen von Elon Musk ist jetzt unter 1 Billion gesunken. Und ich habe mir überlegt, ob wir hier nicht einen Aufruf machen für so ein kleines Crowdfunding. Das, weil ich finde, ne, also er hat so viel geleistet und der soll jetzt nicht arm werden.
Nee, ja. Ich glaube, der Zug mit dem Armwerden ist abgefahren. Wobei man darf nicht vergessen, sein gesamter Reichtum ist reines Paper Money. Ja, also,
das stimmt.
Also es ist alles Paper Money. Der hat sicher weniger Cash als, weiß nicht, der Bernard Arnault. Ja.
Der hat ja nichts, der Musk. Also da können wir mal überlegen, ob wir das machen mit dem Crowdfunding. Na, jetzt mal Spaß beiseite, ne? Also 1 Billion überhaupt über diesen Wert zu kommen, das wäre vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen, also für eine Einzelperson, ja. Aber ja, die Zeit der Rekorde, die ist jetzt und da wird es bestimmt noch einige mehr geben. Ja, und das natürlich nur so lange, wie dieses ganze Geschäftsmodell auch weiter trägt. Da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, weil ich habe es ja schon anklingen lassen. Es gibt ja da auch kritische Stimmen, auch aus der Wissenschaft. Aber lass uns erst noch bei KI's Next Topmodel bleiben. Wir haben nämlich noch eine interessante Neuigkeit mitgebracht für euch. Es geht um ein Modell zur KI-Orchestrierung, also im Prinzip zum Steuern verschiedener KI-Modelle unter dem Dach von einem Modell. Das Ganze nennt sich Sakana Fugu. Für alle, die nicht wissen, was Fugu heißt, das ist der japanische Begriff für, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich spreche es jetzt so aus, wie ich es lese, für Kugelfisch. Kugelfisch in Japan ist ja berühmt berüchtigt. Warum? Es ist erstmal einer der giftigsten Fische überhaupt, wenn nicht der giftigste, ja, aber auch eine beliebte Delikatesse. Allerdings darf er nur von eigens dafür jahrelang ausgebildeten Köchen zubereitet werden. Und in Europa ist der Verzehr oder auch die Zubereitung von Kugelfisch verboten. Das heißt, wer das probieren möchte, der muss dann wirklich nach Japan reisen. Aber das ist nur ein kleiner Funfact am Rande. Worauf ich eigentlich hinausgehen will, ist, es geht um ein Sprachmodell, Fugu, das eben darauf trainiert wurde, verschiedene Modelle zu orchestrieren, aus einem flexiblen Pool von KI-Agenten auszuwählen und dann immer die besten Modelle auszuwählen, um die Aufgaben dann eben auch bestmöglich zu lösen. Und dabei übernimmt Fugo intern eben auch die Modellauswahl, die Delegation der Aufgaben, prüft die Zusammenführung der Ergebnisse und das soll dann so ein bisschen in Richtung kollektive Intelligenz gehen, anstatt auf nur ein Modell zu setzen, und soll außerdem auch vor Abhängigkeiten schützen. Denn wie wir ja jetzt heute auch schon wieder diskutiert haben, am Beispiel von Fable, es kann halt einfach sein, dass ein Modell dann aus welchen Gründen auch immer mal ausfällt. Es können auch technische Probleme geben. Und wenn man dann alles auf ein Modell oder einen Anbieter zugeschnitten hat, dann ist man da eben leicht mal aufgeschmissen. Das Ganze ist in zwei Versionen verfügbar, einmal als Standardmodell und als Ultra, und das soll dann eben gerade bei komplexen Problemen noch leistungsfähiger und schneller sein. Ich habe aber auch gesehen, so erstes Feedback, erste Testergebnisse, die waren jetzt nicht so berauschend. Also das Ganze hat unglaublich lange gedauert. Man hat auch schnell die Grenze der verfügbaren Token erreicht, und selbst bei einem $200 Monatsabo ist man da nach kurzer Zeit schon am Ende. Also da scheint es noch Optimierungspotenzial zu geben. Gut, man muss auch sagen, das Ganze kommt aus Japan, ist jetzt in puncto digitale Souveränität hier in Europa jetzt vielleicht auch nicht gerade die ideale Lösung. Aber ich finde den Ansatz eben spannend, zu sagen, man hat jetzt man zieht eine Schicht ein, die das Ganze, was drunter ist, transparent macht, also die dann sozusagen die letztendliche Auswahl der Modelle dann nicht mehr in den Vordergrund stellt, sondern die sozusagen als Schnittstelle fungiert und dadurch eben so ein bisschen die Abhängigkeiten löst. Also den Ansatz finde ich sehr interessant, und man hört auch immer mehr von solchen Systemen. Und ja, wie bewertest du das?
Ja, also ich glaube, der Trend wird definitiv in die Richtung gehen, dass du so eine Art Model hast, das die Aufgaben sozusagen richtet, in welches Modell das am besten lösen kann. Weil was sich mittlerweile schon auch zeigt, ist, es gibt nicht das eine Model, das alles kann. Und auch wenn wir diese General Purpose Models, also diese großen Large Language Models wie Opus und ChatGPT und Gemini haben, die ja mit sehr viel Datensätzen sehr groß sind, sind oft kleinere Modelle in vielen Dingen auch sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht sogar besser, aber selbst wenn sie nicht besser wären, ist es egal, weil sie viel günstiger sind. Ja? Das heißt, es ist alleine ein Kostenfaktor. Und wenn du eben ein Modell hast, das vorher routet oder halt identifiziert, wo das am besten hingeht. Und das Problem ist halt auch, dass du aktuell nicht in der Lage bist, als Endverbraucher oder als AI-User zu sagen, welches Modell ist denn das Beste, um dieses Problem zu lösen. Wenn ich jetzt dieses Code-Problem habe, soll ich das jetzt mit Codex machen, also mit GPT-5.5, oder soll ich das mit Opus 4.7, 4.8, vielleicht mit Sonnet, oder vielleicht sollte ich doch Gemini nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ne? Und unsere aktuelle Lösung ist, wir nehmen das größte, beste Frontier-Model, das es am Markt gibt, und beballern den mit allem, was wir an Lappalien haben, und die lösen das für uns. Ja? Kostet natürlich ein Heidengeld, aber das wird nicht mehr lange gehen. Also es wird, der Trend wird in die Richtung gehen, dass du gezielt die Modelle verwendest, die das Problem fixen. Und Sakana, ich meine, Sakana ist ja ein Bekannter. Wir haben ja schon sehr häufig über Sakana AI gesprochen. Da ist ja der CEO, ist ja der, wie heißt er, David H. Und der ist ja, wer den nicht kennt, auch einer der Autoren des Attention is All You Need Papers, also quasi der Ursprung der Transformer-Technologie, also der Transformer-Modelle, also quasi der Ursprung unserer KI-Revolution, ist der Founder von Sakana. Und die haben ja auch mehrere Richtungen, auch diese Darwin-Gödel-Maschine, die evolutionären Algorithmen, also die haben hier auch Richtungen, die jetzt nicht klassische Large Language Models sind, sondern halt auch andere Grundsätze verfolgen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Sakhanov Gu sozusagen ein tatsächliches autoregressives Modell ist oder ob es schon eines von diesen evolutionären Algorithmen, also diese Darwin-Gödel-Maschine beinhaltet. Das konnte ich jetzt nicht herauslesen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da schon dieser Ansatz folgt. Und wir haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche haben wir auch schon Sakhana drinnen gehabt. Da haben sie ja sozusagen ein neues Research Lab gegründet für Recursive Self-Improvement. Also irgendwie Sakhana RSI Lab hat das, glaube ich, geheißen. Und dort haben sie eben dieses Recursive Self-Improvement, aber nicht eben, wie es Anthropic und OpenAI macht, sondern eher tatsächlich wie die Evolution. Das heißt, es werden viele Mutanten gelauncht und dann wird geschaut, welcher von denen kann erfüllt diese Aufgabe am besten. Und dann gibt es quasi so eine Art evolutionären Baum. Und die sich durchsetzen, die werden weiterentwickelt. Gleichzeitig wird aber der Stamm von gewissen Selektionen weitergeführt. Ja, also ich bin ein großer Fan von diesem Grundkonzept. In Europa finde ich es ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Also generell diese Model Router haben halt ein Grundproblem. Und zwar, du weißt nicht, wo es letztendlich landet. Wenn du jetzt eine Anfrage stellst und das wird dann halt über ein chinesisches API-Modell sozusagen gelöst, dann weiß ich nicht, ob ich das will. Weil ich sende hier Daten und wenn ich nicht möchte, dass diese Daten irgendwo abgelegt werden oder halt in einem Kontinent bleiben oder irgendeiner Regulierung unterliegen, dann kann ich solche Modelle eigentlich gar nicht nutzen, weil ich nicht weiß, wo es letztendlich wirklich landet, weil Fugu ja auch nicht transparent macht, wo es dann gewesen ist, sondern sie fixen es. Auch wenn es, also für Expert-User, es gibt ja gewisse Modelle, die ich dann auch gezielt anspreche und sage, ich möchte das gern mit dem Modell machen, weil ich weiß, der macht das in der Form, wie ich es möchte. Und vielleicht ist das nicht der optimale Weg, aber es ist der Weg, den ich gehen möchte. Also das muss man halt auch noch ein bisschen berücksichtigen. Aber für die meisten Unternehmen, die keine datenkritischen Applikationen haben, ist das wahrscheinlich der einfachste Weg, um das voranzutreiben und auch sozusagen seine AI-Workloads richtig zu positionieren.
Okay, in diesem Zusammenhang übrigens noch eine Leseempfehlung. Wir haben auf Hardwarewartung.com im Praxisteil noch einen Beitrag, wie Unternehmen in Europa KI einsetzen können, ohne von US-Anbietern abhängig zu sein. Und da wird auch dieses Konzept von diesen KI-Gateways nochmal so ein bisschen beschrieben. Also könnt ihr euch mal in Ruhe anhören. Gut, so viel zu KIs Next Top Model. Ich habe auch wieder was mitgebracht, was so ein bisschen wieder in Richtung SEO und Google geht. Und Google hat da jetzt einen neuen Ansatz vorgestellt, wie sogenannte AI-Slop oder man kann auch sagen KI-Spam erkannt werden soll. Und das Ganze funktioniert jetzt mal vereinfacht ausgedrückt auf zwei Wegen. Also zum einen wird verglichen, wie ähnlich sich bestimmte Inhalte sind. Denn ein Merkmal von KI-Spam ist, dass da ein, ja, wie soll ich sagen, ein Drehbuch, ein Skript geschrieben wird und dann wird auf Basis dieses Skripts werden dann irgendwie hunderte, tausende Texte generiert, die dann alle sich sehr ähnlich sind. Ne? Und so etwas kann man dann mit Hilfe dieses SCTS, so heißt das Ganze, besser erkennen. Das Ganze basiert auf dem BERT-Algorithmus. Und dabei werden Sätze in Vektoren runtergerechnet. Diese Vektoren werden dann miteinander verglichen. Und anhand der Ähnlichkeit kann man dann recht schnell erkennen, ob es ähnliche Inhalte sind. Allerdings, das alleine würde nicht reichen, denn es kann ja auch durchaus legitime Fälle von ähnlichen Inhalten geben. Man denke jetzt zum Beispiel nur an Nachrichten. Gerade wenn jetzt zum Beispiel Presseportale Agenturmeldungen aufgreifen oder so. Die sind natürlich ähnlich oder manchmal sogar gleich. Das soll dann aber nicht als Spam erkannt werden, sondern es kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Und zwar wird geschaut, ob es sogenannte Cluster gibt. Also Cluster von Accounts, von sozusagen von Urhebern, die dann eben auch den Verdacht bestätigen, dass es dann eben dass es sich hier um automatisierte Spam-Produktion handelt. Und nur wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann kann eine Einordnung als AI-Slop stattfinden. Im Zweifelsfall wird dann nochmal eine Prüfung angestoßen durch Menschen, die das Ganze nochmal verifizieren. Und ja, dann gibt es halt entweder das Label, das ist Spam oder eben nicht. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes ist, dass es gar nicht darauf ankommt, jetzt auf das Modell, mit dem dieser Spam produziert wird. Das Ganze ist modellunabhängig. Es wird gar nicht geschaut nach bestimmten KI-typischen Merkmalen, sondern es geht hier rein um die Ähnlichkeit beziehungsweise eben um diese Clusterbildung. Das heißt, das Ganze funktioniert mit allen Modellen. Auch mit neuen, die zukünftig noch auf den Markt kommen. Und ja, die Hoffnung dabei wäre, dass es auch wirklich funktioniert und dass wir eben auch etwas tun können, um die Qualität der Inhalte im Web zu bewahren oder sie vielleicht sogar wieder zu verbessern.
Da fällt mir was Lustiges ein. Da sterben ja einen ganzen Haufen SEO-Agenturen, die ja nichts anderes gemacht haben, als Texte auf Embeddings umzurechnen und dann ähnliche Embeddings sozusagen zu publizieren, was ja genau das Gegenteil von dem ist, was jetzt hier passieren soll, ne? Weil das ist genau das, was jetzt erkannt wird. Also das, was jetzt absichtlich gemacht wurde, dass man quasi die Embeddings ähnlich setzt, wird jetzt als Spam erkannt. Also genau das Gegenteil von dem, was die SEO-Branche das letzte Jahr irgendwie sozusagen von sich gegeben hat, oder?
Ja, wobei, da würde ich mich ganz klar nicht
einbringen. Du gehst jetzt nicht, dass du das gibt, ja.
Ich bin hier einer der Verfechter von Qualität und von gerne auch Handgemachten. Natürlich kann man KI einsetzen, um zu unterstützen. Und das muss man ja auch, weil sonst ist man ja heute gar nicht mehr konkurrenzfähig. Aber mein Schwerpunkt liegt sehr stark eben drauf, immer noch diesen, wie soll ich sagen, diesen Mehrwert reinzubringen, den man halt bei anderen nicht hat. Und ich glaube, wenn man das macht, und mal ganz abgesehen davon eben diese programmatischen Ansätze mit vielen Accounts und Clusterbildung, wenn man das vermeidet, dann sehe ich da kein Problem. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das eben dann auch dazu beiträgt, dass solche Bemühungen auch wieder stärker belohnt werden, indem sie Google halt weiter nach vorne bringt. Also man sieht zumindest, es gibt auch auf der technischen Ebene da Ansätze gegen diesen Spam-Anwuchs und ja, bleibt zu hoffen, dass es dann auch von Erfolg gekrönt sein wird.
Ja, ich finde es sehr lustig auf jeden Fall, diese Methode. Weil da hat Google einfach quasi der SEO-Branche zugehört und gesagt, ah, okay, so wollt ihr uns täuschen. Gut, dann machen wir jetzt eine Methode, die genau auf diese Embeddings schaut. Also auf die Embeddings sind ja nichts anderes als Vektoren in einer Datenbank. Ja. Ja. Und daran erkennen wir, dass ihr Spam produziert habt.
Ja, aber das so läuft's ja eigentlich schon immer, ne? Das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also Google reagiert auf bestimmte Dinge, wie auf bestimmte Manipulationsversuche, rollt dann irgendwelche Updates aus. Okay, dann werden neue Methoden entwickelt und ich meine, KI hin oder her. Wir haben das ja schon immer so gehabt und ich könnte mir gut vorstellen, mit einem denn vielleicht gibt's in diesem Jahr noch ein größeres Spam-Update bei Google, was genau solche Dinge dann eben auch aktiv angeht und abwertet. Und dann werden wir mal schauen, ob dann manche sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen fühlen. Ja, also wobei von Arbeit kann man da auch nicht immer reden, wenn man da irgendwelche Skripte anstößt. Aber gut, wir werden es sehen. Genau. Ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen. Sam Altman in einem Interview. Da gibt es so ein Format, das finde ich ganz schön. Ein Dozent lädt sich immer in den Hörsaal sehr bekannte Persönlichkeiten ein, ja, also aus der Tech-Branche. Und er hat es geschafft, jetzt auch Sam Altman vor die Kamera zu holen. Das ist ein Video, das kann man sich kostenlos anschauen auf YouTube. Da werden wir ja auch den Link in den Shownotes hinterlegen. Und dann hat er so ein bisschen über seine Erwartungen der nächsten Jahre gesprochen. Und das finde ich auch immer ganz interessant, was so diese Größen da der KI-Branche von sich geben. Zwei Sachen habe ich mal rausgepickt. Das eine ist, dass er davon ausgeht, dass KI-Systeme mit der Leistung von 500.000 GPUs dann als sogenannte Forschungspraktikanten eingesetzt werden und gerade bei OpenAI jetzt und dass KI-Modelle dann auch von diesen sogenannten Forschungspraktikanten dann selbstständig weiterentwickelt werden oder erstellt werden. Und das Zweite ist, dass eben nach wie vor laut seiner Ansicht weltweit ein enormer Mangel an Rechenleistung bestehe und der werde sich auch in die Zukunft fortsetzen. Und die Nachfrage, die werde ja quasi unbegrenzt sein. Das wird eine interessante Verbindung sein zu dem nächsten, was wir gleich noch sagen. Aber zunächst einmal dazu. Und ein Punkt, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Sam Altman hat sich gegen die Vermutung geäußert, dass Sprachmodelle, also die LLMs, irgendwann an ihre Grenzen stoßen und dass man World-Modelle bräuchte. Also er vertritt die Auffassung, dass Entwicklung bei Sprachmodellen, die könne immer so weitergehen und die hätten ja jetzt auch schon mathematische Probleme gelöst, die noch kein Mensch zuvor gelöst hatte. Also das ist so ein Punkt, den man vielleicht auch noch erwähnen sollte, weil wir ja auch schon hier oft über die Schwächen oder die Begrenzung von LLMs gesprochen haben und über World Models gesprochen haben. Ja, also trotzdem ganz interessant. Wie würdest du diese Aussagen einschätzen?
Ach, also ich werde mir auf jeden Fall das Video mal reinziehen. Ich hab's noch nicht gesehen, aber wenn ich jetzt einfach nur die Aussagen hernehme, die du jetzt hier wiedergegeben hast, mit den KI-Forschungspraktikanten und 500.000 GPUs, ja, natürlich. Also wenn du die Kapazitäten hast, wirst du natürlich einen Recursive Self-Improvement-Prozess bauen. Also wir haben ja auch vorhin geredet, also Capathy ist ja jetzt zu Anthropic gegangen. Das ist ja quasi der Forscher in diesem RSI-Umfeld, der am meisten weitergebracht hat. Der hat auch dieses Auto-GPT mit wenigen Zeilen Code gebaut. Das heißt, es braucht gar nicht so viel Software, es braucht gar nicht so viel Code, es braucht eigentlich nur Rechenleistung und es braucht Daten. Und da muss ich in vielen, also da greift eines wieder ins andere. Ja, du kannst hier 500.000 GPUs mit KI-Forschung irgendwie ausstatten, aber du brauchst irgendeine Art von Experience. Und im KI selbst, also im KI-Forschungssegment selber, weil die KI kann sich selbst sozusagen improven, da funktioniert das, aber alles, was außerhalb dieser KI-Forschung ist, würde in dem Fall nicht funktionieren, weil es ja in irgendeiner Art und Weise irgendeine Experience braucht. Und wenn du KI-Forschung sagst, dann stimmt das, weil die Experience ist ja dann das Ergebnis aus der Forschung. Das heißt, das ist quasi der Hund, der sich selbst trainiert. Ja. Aber sobald du jetzt hier in die Medizin gehen würdest, in die Wirtschaft gehen würdest, in die Biologie gehen würdest, brauchst du die Physik. Und sobald du die Physik brauchst, brauchst du Experimente. Und sobald du Experimente brauchst, brauchst du Experience, Beobachtung und Learning. Also du brauchst diese empirische Beobachtung aus Dingen, die getan werden. Und dann reichen wiederum Large Language Models nicht aus, ja, weil du brauchst irgendeine Art von Selbstreflexion, ja, und irgendeine Art von wo steht die Beobachtung im Verhältnis zu mir? Also ich muss mich da selbst da drinnen positionieren, damit ich überhaupt erfahren kann, was das bedeutet. Und solange ich das nicht habe, kann kein echtes Learning passieren. Dann ist es nur ein mathematischer Prozess, der statistisch wiedergibt, was das nächste wahrscheinliche Token ist. Und das ist der große Unterschied eben zu den Transformer-Modellen versus World Models, weil du halt hier auch bei World Models hast du halt geschlossene Kreisläufe, die sich selbst reflektieren, und bei Transformer-Modellen hast du offene Konzepte, die einfach nur Data-Input haben und dann mathematisch sich immer weiter annähern an eine Erkenntnis. Und dementsprechend muss ich da, also er muss es natürlich behaupten, dass das so ist. Ja, also das heißt, er sagt das wahrscheinlich aus Eigeninteresse, weil er sonst seine eigene Forschung dumpen würde und auch sein eigenes Unternehmen kleinreden würde, weil OpenAI in diesem Segment ein Ackerpatzerl ist, sagt man in Österreich. Ja. Also da haben sie nichts auf dem Hut. Also da können sie gar nichts in dem Bereich. Und dementsprechend ist das natürlich das, was keiner machen, weil es eh wurscht ist. Was den Compute-Mangel angeht, gebe ich ihm recht, die nächsten 3 Jahre. Aber ich glaube, auch hier wird es Durchbrüche geben, die einiges voranbringen werden. Und wir werden kreativ werden müssen, weil wir sehen jetzt schon die Bewegungen in den USA, auch in Europa, wo der Widerstand gegen Datacenter, Compute-Ausbau so groß ist, dass die Politik eingreift und dass der Ausbau gebremst wird. Und dementsprechend ist es natürlich auch klar, dass ein Sam Altman sagen muss, wir werden einen Mangel haben, weil mehr als jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr. Also, sie werden aber mehr brauchen. Und dementsprechend hat er in dem Sinn recht, weil der Ausbau sich jetzt massiv verlangsamen wird. Also auch wenn wir sagen, er wird sich massiv beschleunigen, er wird noch massiv teurer werden, aber es heißt nicht, dass wir mehr Kapazitäten haben werden. Also, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die versteckte Message dahinter. So würde ich es interpretieren, aber ich schaue mir auf jeden Fall noch das Video an, dann kann man vielleicht irgendwie aus den Nuancen heraus hören, was er da tatsächlich meint damit. Aber ja, also Sam Altman ist ja ein sehr, also wenn er redet, dann sind sehr viele Agenda sozusagen in seinen Worten drinnen. Und dementsprechend kann man vieles gar nicht ernst nehmen als seine Meinung, weil er einfach eine Agenda verfolgt. Und deswegen würde ich halt all das auch unter diesem Kontext auch sehen.
Mhm. Ja, und ich finde, wie gesagt, also auch die, um nochmal jetzt diesen Bogen zu spannen, diesen unfassbaren Hardwarebedarf oder Rechenbedarf, den er jetzt nennt, den finde ich jetzt aus gesamtwirtschaftlicher und ökonomischer Sicht besonders interessant. Und in dem Zusammenhang bin ich auch noch auf ein Video gestoßen von einem Finanzwissenschaftler, von der New York University. Ja, sein Name ist Damo Daran. Der hat sich sehr kritisch zur weiteren Entwicklung geäußert. Und das Spannende finde ich, er sieht es sowohl als Problem, wenn die KI-Industrie scheitert. Er sieht es aber als noch größeres Problem, wenn die KI-Industrie erfolgreich ist. Warum ist das so? Klar, also erstmal, wenn die KI-Industrie scheitert, dann hängen da natürlich sehr viele Dinge dran. Viele der Investitionen, die da getätigt wurden oder werden, sind schuldenfinanziert. Anders jetzt als zum Beispiel noch bei der New Economy Anfang dieses Jahrhunderts. Da wurde ja viel aus Eigenkapital finanziert und beim Platzen der Blase traf das dann eben vor allem die Kapitalgeber. Aber jetzt haben wir dann eher so einen Dominoeffekt oder hätten wir so einen Dominoeffekt, der dann entstehen würde, weil eben da sehr viele Verkettungen stattfinden. Es wurden ja auch ganze Portfolios umgeschichtet, um eben auch diese größere Gewichtung der KI abzubilden. Das heißt also, wir hätten dann wahrscheinlich, wenn es zum Platzen der Blase käme, haben wir auch schon drüber geredet, ausführlich, da würde es dann eher so Effekte geben wie bei der Finanzkrise 2008. Aber gut, das ist das eine. Aber was ich eben interessant finde, ist, dass er sagt, ja, selbst wenn das Ganze erfolgreich ist, dann haben wir auch ein Problem. Die KI, die ist ja dazu gedacht, zumindest im großen Teil, um menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Und dann würden eben sehr, sehr viele, sehen wir ja heute schon durch die Entlassung, sehr viele Büroangestellte ihre Jobs verlieren, ihre Einkommensgrundlage und ja auch ihren Lebenssinn. Und das hätte dann enorme gesellschaftliche Auswirkungen, auf die derzeit niemand vorbereitet ist. Auch das kann man sich auf YouTube übrigens anschauen. Auch den Link können wir ja dann in den Shownotes hinterlegen. Das heißt also, die Frage ist, sind wir geliefert, egal wie es sich entwickelt, oder hast du da ein bisschen mehr Hoffnung?
Ach, ich glaube, das ist so. Er spricht viele Dinge an. Also klingt so ein bisschen wie der Summarizer, der Doomsayer, ja. Also der hat sich alle Hypothesen zusammengesammelt und macht jetzt eine große Story daraus. Ich würde das jetzt mal einfach Stück für Stück auseinandernehmen. Ja? Also ich glaube, ein Teil, ganz am Anfang, den hast du jetzt zwar nicht genannt, aber da redet er über die Unit Economics, dass eben die KI-Modelle derzeit nicht gut in Unit Economics sind und dass es da viel zu teuer ist und zu viele Ressourcen verschlingt wie Strom und Wasser. Und da kommen wir schon mal zum ersten Narrativ, dass das zu viel Strom und Wasser verschlingt und dass das die Ursache ist für die Unit Economics, was total nicht zusammenhängt. Das heißt, er führt hier mehrere Keywords an, um plausibel erscheinen zu lassen, dass das Geschäftsmodell nicht aufgeht. Und das wissen wir schon, dass das nicht so ist. Also wir haben ja schon teilweise Einblick in die Bilanzen von OpenAI, also von Anthropic, teilweise bekommen über diverse Leaks. Und was sich dort zeigt, ist, dass sich die Unit Economics im Inference sehr wohl rechnen. Und zwar sehr, sehr, sehr gut. Und zwar so gut, dass Anthropic sogar schon mal ein positives Ergebnis gehabt hat in einem Quartal. Und wenn man sich jetzt SpaceX anschaut, SpaceX, das jetzt zwei Rechenzentren, also Colossus 1 und Colossus 2 gebaut hat, und die Einnahmen, die sie jetzt durch die Vermietung des Colossus-Rechenzentrums einnehmen, haben sie in 1,5 Jahren die Gesamtinvestition drinnen. Das heißt, wenn du nur das Data-Center-Segment hernimmst, rechnen sich die Unit Economics um den Faktor X. Also du hast die Kohle in 1,5 Jahren wieder raus. Du kannst die Systeme aber mindestens 5 bis 7 Jahre wahrscheinlich nutzen. Das heißt, das ist mal ein Blödsinn. Also da kann man schon mal sagen, das stimmt nicht. So, dann werden jetzt aber andere sagen, ja, aber das Training braucht ja auch viel Compute-Kapazitäten. Und wenn man das mitrechnet, dann rechnet sich's nicht. Ja, das könnte man so sehen. wenn man davon ausgeht, dass man immer größere Modelle nutzen muss. Und daran glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der Weg ist, jetzt immer mehr, noch mehr Daten in ein noch größeres Modell zu stopfen und damit noch mehr Pre-Training zu machen, sondern ganz im Gegenteil, es ist jetzt die Zeit der Effizienz. Das heißt, es sind kleinere Gewinne im Post-Training und im Mid-Training, die diese Steigerungen bringen. Also ich glaube, dass das Limit der Parameter irgendwo bei 10 Billionen, also bei 10 Trillionen, also 10 Billionen liegt, ja. Aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weil es ab dieser Größe sehr, sehr schwierig wird, überhaupt Inference auf einem GPU-Cluster mit dieser Modellgröße rechnen zu lassen. Das heißt, es ist unwirtschaftlich, also nicht nur unwirtschaftlich, sondern es ist physisch sehr schwierig, weil für 10 Billionen Parameter brauchst du circa, sagen wir mal, 20 Terabyte an GPU-Speicher. Und dann bist du schon an den Limits des Clusterings, der GPU-Cluster. Und nicht nur das, sondern du musst jetzt auch noch dazu rechnen, dass der KV-Cache, also quasi dort, wo die Inference reingeladen wird, auch noch Speicher braucht. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt auch noch 1 Million Context-Window, kann ich pro 20 Tera-Unit nur noch 2-3 Gig an Speicher dazu packen. Das heißt, ich kann nicht so viele parallele Transaktionen machen und nicht so viele Leute gleichzeitig auf diesem Cluster rechnen lassen. Das heißt, es ist wirtschaftlich nicht wirklich gut, nicht möglich. Das heißt, entweder es gibt irgendeinen technologischen Durchbruch, der das Clustering von GPU, also von GPU-Hardware oder die Orchestrierung von Speicher für GPUs anders aufbaut, oder es bringen dir all die Daten nichts. Ja, also du kannst keine größeren Modelle rein physisch aktuell bauen, weil es keine Infrastruktur gibt, mit der du das wirklich machen kannst. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Modelle bei einer Größe von 10 Billionen das Maximum haben, ist der Sweet Spot wahrscheinlich bei 2 Billionen, wo man mit den richtigen Pre-Training, Post-Training, Mid-Training Kapazität und Geschwindigkeiten erreichen können, die dem AGI eigentlich schon, wo wir AGI eigentlich schon erreicht haben. Das heißt, es ist nicht die Größe, die das Problem ist. Und damit ist auch das ganze Ressourcenthema eigentlich, das ist jetzt nicht, also du kannst, das heißt, die Kosten für die Entwicklung von neuen Modellen wird nicht mehr kosten, als sie jetzt kostet, will ich damit sagen. Weil bis jetzt war es so, dass die Pre-Training-Runs einfach immer teurer geworden sind. Du hast Milliarden ausgegeben für das nächste neue Modell, immer um den Faktor, ich glaube, 2 bis zu 10. Also am Anfang hat es 1 Million gekostet, dann hat es 10 Millionen, dann hat es 100 Millionen, dann hat es 1 Milliarde und 10 Milliarden. Das geht nicht mehr weiter, weil die Modelle nicht größer werden. Und auch die Trainingsläufe nicht länger werden. Und somit sind wir jetzt schon an einem Cap, sozusagen, was das Pre-Training angeht. Vielleicht wird es noch ein bisschen teurer, aber sehr viel teurer wird es nicht. Und dann rechnen sich trotzdem die Kosten für die neuesten Modelle plus Inference. Weil wenn du bei den Inference 30-40% Marge hast, dann kannst du auch die Model-Trainingskosten damit reinrechnen und hast trotzdem noch ein positives Geschäft. Das heißt, das Unit-Economics-Thema ist ein Blödsinn. Ganz im Gegenteil, je größer, desto besser. Also Unit-Economics ist tatsächlich der Grund, warum das überhaupt erst passiert. extreme CapEx-Ausgaben. Schaust du dir die Industrie an im Verhältnis, sind das gar keine extremen CapEx-Ausgaben. Weil die Einnahmen versus der CapEx-Ausgaben, es ist, also wenn du heute eine Automobilfabrik baust, musst du die über 20 Jahre abschreiben, damit sie sich rechnet. Wenn du heute ein Datacenter baust, ist es nach 1,5 Jahren, hat sich, wenn du es voll auslastest. Also dementsprechend ist die Kapitaleffizienz deutlich besser als in der gesamten Industrie. Und somit ist auch dieses Argument totaler Humbug, ja, in Wirklichkeit. Ja, es kann schon sein, dass die ganzen Frontier Labs die Dinger auf 5-6 Jahre absetzen und vielleicht nach 3 Jahren nicht mehr verwenden, weil sich's von der Stromeffizienz nicht mehr rechnet. Kann schon passieren, eher unwahrscheinlich. Trotzdem wäre es wirtschaftlich sinnvoll. Also stimmt eigentlich nicht. So, was gab es da noch für Argumente? Weißt du noch, welche Argumente hat er noch da verwendet?
Sekunde. Genau. Die sogenannte Big Market Delusion. Das heißt also, es geht dabei um eine Selbstüberschätzung von Gründern und Risikokapitalgebern. Das bedeutet, dass das im Prinzip, also ich übersetze es jetzt einfach mal, zu einer Aufblähung führt, die unweigerlich eine Marktkorrektur zur Folge haben wird und dass es dann am Ende nur sehr wenige tatsächliche Gewinner geben wird.
Da muss ich zustimmen, aber das ist die Börse. Das hat nichts mit KI-Realwirtschaft zu tun. Das ist einfach nur, das Casino wird irgendwann crashen. Ja, ist so. Ja.
Okay. Ja, und dann vielleicht daran anschließend dann dieses drohende Systemrisiko für die Wirtschaft aus der massiven Fremdfinanzierung, die wir eben sehen im Bereich der KI-Infrastruktur vor allem.
Ja, das ist ja genau der Hintergrund, warum das Casino irgendwann einmal tatsächlich abfackeln könnte, weil tatsächlich die Fremdfinanzierung und auch dieses ganze Private Debt-Thema breitet sich aus sozusagen entlang der gesamten Wertschöpfung, weil dort natürlich viel Geld zu verdienen ist. Und dass das vielleicht irgendwann mal platzt, ist schon möglich. Realistisch gesehen sieht es im Moment nicht so aus, ja, weil sowohl die Kursumsatzverhältnisse als auch die Multiples, wie ein Nvidia bewertet ist oder ein Anthropic bewertet ist oder OpenAI bewertet ist, ist jetzt nicht so überdimensional. SpaceX war viel größer überbewertet als die anderen Frontier Labs, die derzeit mit 1,5 Billionen oder weiß nicht 1,2 Billionen bewertet sind. Also es ist, wenn das Konzept aufgeht und die Umsätze tatsächlich weiter so wachsen, dann gibt es eigentlich kein Thema. Dann ist die Fremdfinanzierung auch kein Problem und auch die Fremdfinanzierung von den Datacentern, also wie gesagt, diese lassen sich eigentlich schon nach 1,5 Jahren amortisieren. Natürlich wird keiner nach 1,5 Jahren das komplett zurückzahlen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, weil Fremdkapital ist gutes Kapital. Also es wäre dumm, nicht Fremdkapital zu nutzen, solange man mit dem Fremdkapital viel mehr Kohle macht als mit dem Eigenkapital. Also Wirtschafts-One-on-One, ja, und damit machen alle eigentlich theoretisch alles richtig. Problem ist, wenn es zu einer Abflachung der Kurve kommt und Problem ist, wenn sich abzeichnet, dass die wirtschaftlichen Gewinne nicht dort landen, wo alle das prognostiziert haben, sieht aber aktuell viel gesünder aus als all die Vergleiche, die sie jetzt hergestellt haben mit Finanzkrise und Dotcom-Bubble und was auch immer. Sieht aber im Moment nicht so aus. Im Moment kann sich alles ändern. Vielleicht kommt morgen irgendein Modell raus, das rennt auf meinem Handy. dann könnte es problematisch werden. Ja.
Okay, und vielleicht noch zum letzten Punkt, der vielleicht auch die größte Sorge oder die größte Kritik ist, ne? Und zwar, wenn das Ganze jetzt nicht crasht und erfolgreich ist und ganz viele Leute ihren Job verlieren, vor allem Bürojobs, ja, und das dann gesellschaftlich implodiert, wie groß würdest du diese Gefahr einschätzen? Haben wir auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal interessant.
Ja, da haben wir letzte Folge, glaube ich, drüber gesprochen, lange.
Richtig, genau, ja.
Es ist, meiner Meinung nach, sieht es, ich dachte das ehrlich gesagt auch, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, geben die das nicht her. Also aktuell geben es weder die Zahlen sagen aktuell sogar genau das Gegenteil. Es sieht eher aktuell so aus, dass mehr Arbeitskräfte benötigt werden als angenommen. Was nicht bedeutet, dass das so bleibt. Es wird diesen Moment geben, wo diese ganzen Bürojobs und diese Backoffice-Jobs wegfallen werden. Aber die werden sich umwandeln in irgendwelche andere Jobs, die vielleicht in einer höheren Ebene sind oder vielleicht in der Orchestrierung von den KI-Modellen. Das heißt, wenn der wirtschaftliche Return on Invest kommt, und das ist derzeit abzusehen, dann werden die Ressourcen, also das Human Capital, das da benötigt wird dafür, auch quasi das in irgendeiner Art und Weise decken müssen. Das heißt, du wirst, um diese Effizienzgewinne halten zu können, wirst du wieder neue Leute brauchen. Das heißt, sehr unwahrscheinlich, dass du nur Effizienzgewinne hast und Kosten abbauten. Ganz im Gegenteil, sondern es wird parallel passieren. Und das heißt, wenn die Effizienzgewinne kommen, erwirtschaftest du mehr. Dadurch, dass du mehr erwirtschaftet, kannst du wieder neue Investitionen tätigen. Wenn du neue Investitionen tätigst, kannst du wieder ein Wirtschaftswachstum reinbringen. Wenn du Wirtschaftswachstum reinbringst, bringst du neue Jobs. Also es ist ein Aufwärtstrend, der gesamtwirtschaftlich auf der Makroebene wahrscheinlich eher positiv sein wird als negativ. Dass es in der Zwischenzeit irgendwelche Umbrüche geben wird, das ist mal ziemlich sicher. Aber das ist bei jeder industriellen Revolution oder bei jeder Revolution immer oder Revolution des Arbeitsmarktes passiert. Sei es jetzt die industrielle Revolution, sei es jetzt die Automatisierung oder halt auch die Urbanisierung, wo halt das gesamte, also der gesamte, die Agrarwirtschaft sich eher in die Industrie verlagert hat oder in die Dienstleistung verlagert hat. Natürlich gibt es jetzt, es ist jetzt nicht mehr 60% der Bevölkerung in der Agrarwirtschaft tätig, sondern nur mit 3%. Und natürlich gab es dadurch einen 98%igen Abbau dieser Arbeitsplätze. Aber die haben sich wieder gefunden in der Dienstleistung und Industrie. Also wie in jeder Umschichtung gibt es hier auch in den Arbeitsplätzen eine Umschichtung. Meine Meinung heißt nicht, dass es so kommen wird oder kommen muss. Aber im Moment sagen die Zahlen, also wenn man ein Zahlenmensch ist wie ich, die Zahlen sagen genau das Gegenteil.
Ja, kann ja sogar sein, dass sich da ein komplett neuer Sektor herausbildet in der Beschäftigung. Ja, also wir haben ja diesen primären Sektor mit Forst, Landwirtschaft, dann sekundär Industrieproduktion, dann Dienstleistung, dass darüber hinaus jetzt praktisch auf Basis der KI sich ein weiterer kompletter Sektor bildet, der halt in welcher Weise auch immer mit KI Dinge tut und davon profitiert.
Genau, also auch das haben wir ja auch letztes Mal gesprochen, dass sich vielleicht die Startup-Wirtschaft hier vielleicht vortut oder Entrepreneurship, dass da sich etwas bewegt oder ganz neue Jobs entstehen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, was sie sein könnten.
Ja, gut. Und all das braucht ja auch Rechenleistung und damit komme ich zum letzten Thema für heute und das haben wir ja auch noch mitgebracht, dass Microsoft ein gigantisches Rechenzentrum plant in den USA mit 2 Gigawatt und diejenigen, die letztes Mal dabei waren, werden sich irgendwie erinnert fühlen, das Ganze soll mit einem eigenen Gaskraftwerk betrieben werden. Und ja, dafür verspricht Microsoft, dass sie weniger Wasser verbrauchen oder vielleicht sogar mehr Wasser zurückgeben, als sie einsetzen. Ja, was ist davon zu halten?
Also, da siehst du wieder, dass die alle recht hilflos sind und dass der Grid, also das Stromnetz, nicht ausreichend Kapazitäten bietet, um so ein Datacenter tatsächlich zu launchen. Also was machen sie? Sie machen den einfachsten Weg, sie bauen ein Gaskraftwerk. Und wir können gern Wetten abschließen. Ich sage, das Gaskraftwerk geht nie online. Also wenn es Elon Musk wäre, würde ich sagen, ja, da schmeißt sich der Trump irgendwie in den Gatsch und erschießt die ganzen Protestierenden. Aber bei Microsoft wird das keiner machen. Also Microsoft ist nicht, ist keiner, für den sich irgendwer dreckig macht. Das heißt, entweder wird Microsoft seine Überlegung ändern und da vielleicht eher Strom aus Photovoltaik oder Wind beziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gaskraftwerk jemals in Betrieb geht. Auch wenn sie da 6.000 Arbeitsplätze schaffen und was weiß ich, off the grid und jedem Kind dort Kindergartenplatz garantieren und jeden Arbeiter noch $10.000 in die Hand drücken. Also das werden sie nicht durchbekommen. Dafür ist da Not in my backyard Bewegung zu groß und dafür ist dieses Projekt auch zu groß. Ein 2 Gigawatt Gaskraftwerk, ich meine, das ist wirklich bekloppt. Ja,
ja, das ist also, und wir haben ja letztes Mal schon gesagt oder drüber gesprochen, welche Widerstände das ausgelöst hat an anderer Stelle, so ein Vorhaben. Und jetzt verbinden wir das mal noch mit den aktuell über 40 Grad, die wir in Europa teilweise haben. In den USA sieht es ja so ähnlich aus an manchen Orten oder vielleicht sogar noch heftiger. Irgendwann wird es denen auch zu viel werden. Also auch wenn die jetzt, sagen wir, vielleicht ein bisschen resilienter sind als wir oder weniger kritisch. Ich glaube, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es dann einfach genug ist, ne?
Ah. Ja, also selbst Texas, die ja ultra liberal sind und alles hier möglich machen, damit die ganzen Tech-Bros zu ihnen ziehen, weg aus Kalifornien, selbst die werden das nicht rechtfertigen können und da wird auch Texas irgendwann die Kehrtwende machen oder es wird sich am Staat politisch was ändern, weil wenn das die aktuelle Regierung in Texas genehmigt, ich meine, 2 Gigawatt an Gaskraftwerken, ich meine, da muss man sich mal überlegen, was da für Hitze sozusagen rausgeht. Ich meine, da hast du eine Hitzeinsel, da kannst du in der Luft Händel grillen, ja.
Ja. Und nicht zu vergessen auch die Schadstoffbelastung, die dadurch entsteht. Haben wir auch letztes Mal darüber gesprochen.
Ja.
Also Gas ist ja jetzt auch keine saubere Energieform. Da entstehen auch Feinstaubpartikel, da entstehen Stickoxide und was weiß ich nicht alles. Das führt ja auch zu unmittelbaren Beeinflussungen dann. Ja. Also ja, werden wir beobachten. Wenn es dann Update gibt, lassen wir es euch wissen. Aber damit wäre es das erstmal für heute und ich muss mal auf die Uhr schauen. Ja, 1:48 zeigt es mir gerade an. Der Wert kann nachher, wenn ihr das hört, noch ein bisschen abweichen, weil wir das Ganze auch noch veredeln und optimieren im Nachgang. Aber ja, also wir marschieren schon wieder stramm auf die 2 Stunden zu, haben aber alles, würde ich sagen, sehr sportlich durchbekommen. Dass wir irgendwo einen Hänger oder eine Länge drin hatten. Das finde ich sehr gut, sehr flüssig und sehr interessant, wie immer. Und ja, von meiner Stelle her vielen, vielen Dank auch wieder für deine Ansichten und Insights und danke an alle, die zugehört haben. Und ja, dann sage ich schon mal Tschüss bis zum nächsten Mal und freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und dann gibt's sicherlich zum einen oder anderen Thema auch wieder eine spannende neue Entwicklung. Also bis dahin. Tschüss.
Ja, danke dir auch. Und danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es war kurzweilig. Und wie gesagt, wie jede Woche, bitte bewerten, weitererzählen, redet über uns, schreibt uns, was auch immer euch bewegt oder was euch gefallen hat, nicht gefallen hat. Wir freuen uns über jedes Kommentar und wir lesen auch wirklich alles. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und freue mich dann schon auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.